Putin demonstriert militärische Stärke. Drohnen, Minen, Kampfhubschrauber in Belarus. Es ist nur eine Übung. Aber wofür? Frank Eichmann vom ARD-Studio Moskau hat das große Militärmanöver Sapat 2025 in Belarus selbst miterlebt. Sapat heißt übrigens Westen. Welche Symbolik hinter dieser Machtdemonstration steckt und wie das Manöver in Russlands Gesamtstrategie passt, das erfahrt ihr hier. Wie weit wird Putin gehen? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Donnerstag, der 18. September. Hallo Frank, willkommen bei 11KM.
Ja, hallo aus Minsk.
Russland und Belarus, die haben in den vergangenen Tagen ein großes gemeinsames Militärmanöver abgehalten und ungewöhnlicherweise direkt vor der Nase eingeladener Journalistinnen und Journalisten. Und du bist einer davon, du warst eingeladen, du bist gerade noch in Minsk. Wie hat sich denn Russland bei diesem Manöver präsentiert?
Gehen wir zurück zu diesem Montag. Früh am Morgen sind wir losgefahren. Es gab einen strikten Befehl. 8.20 Uhr müsst ihr am Checkpoint des Militärübungsplatzes 277 sein. Anderthalb Stunden Fahrt östlich von Minsk. Dass wir richtig sind, das wussten wir, als dort links der Straße ein Zaun auftauchte. Davor war alles glatt gemäht und man hat alle 100 Meter das Schild gesehen. Betreten verboten, Truppenübungsplatz. Wir sind reingefahren in Bussen des belarussischen Verteidigungsministeriums und kamen dann an eine überdachte, betonierte Beobachtungsplattform. Die war 50 Meter lang, vielleicht 4 Meter breit. Und vor uns, da war eine leicht abschüssige Heidelandschaft, im Hintergrund schöne Wälder und eine Straße lief auf diese Wälder zu. Links und rechts dieser Straße waren kleine grüne und blaue Holzbuden. Die stehen dort, weil dort der unterstellte Feind sitzen soll. Da ist niemand, aber das sind eben so kleine Holzhäuschen. Naja, und dann nach ungefähr einer halben Stunde ging es dann tatsächlich auch los.
Panzer, Raketen, Drohnen und tausende Soldaten. Noch bis morgen läuft das Großmanöver von Russland und Belarus an der Grenze zum NATO-Gebiet.
Du musst dir vorstellen, da kommen Kampfflugzeuge angeflogen und die schmeißen erstmal Bomben und es kracht mächtig. Und dann begann im Grunde Salve für Salve Beschuss von Panzern, von Bombern, von Kampfhubschraubern. Es waren Minenwerfer da. Irgendwann kamen dann auch Soldaten und haben geschossen. Granaten wurden auch geworfen von Drohnen. Und diese Holzhäuschen, die sind dann nach und nach eben in die Luft geflogen. Tatsächlich 90 Minuten hat es da gekracht und gescheppert. Wenn du da stehst und langsam zieht sich die Kulisse zu, du siehst diese Rauchwolken und die Brände und der Pulverdampf zieht ab und zu dir und riecht eben so nach diesem komischen Schwarzpulver. Du denkst dir, das ist jetzt eine Übung, aber gar nicht weit weg von hier in der Ukraine, da ist tatsächlich Krieg und eine der hier übenden Kriegsparteien, die führt dort einen echten Krieg in der Ukraine.
Was war der offizielle Zweck dieses Manövers?
Im Grunde ist das ja ein Militärmanöver, Sapat 25, das war totale Routine, eigentlich. Das wird nämlich alle 4 Jahre abgehalten zwischen Russland und dem engen, nicht nur militärischen, sondern auch wirtschaftlichen und politischen Verbündeten Belarus. Das sind Manöver, die halten die NATO ja ganz genauso ab. Die Russen wollten uns zeigen, wir halten hier ein hypermodernes Manöver ab. Und das ist uns auch gesagt worden. Da waren Lautsprecher installiert, welche Panzer, welche Granaten verwendet werden, wer warum wie beschossen wird. Sinn des Manövers, ganz klar, Abwehr eines äußeren Feindes. Das Manöver findet statt an der NATO-Grenze. Also letztlich ist der Feind, den man sich da denken kann, wohl letztlich die NATO. Aber gesagt worden ist auch, es ist ein defensives Manöver, was ihr hier erlebt. Das ist kein Angriffsmanöver. Wir sind keine Gefahr für die NATO. Wir sind ja die, die hier unser Land oder unser Bündnis in Belarus verteidigen. Und wir Journalisten waren auch Teil dieser Erzählung. Wir durften es uns anschauen. Man hat uns eben genau das präsentiert, was wir in die Welt berichten sollten, wie man dort kämpft und eine Aggression abwehrt.
Hast du das vorher im Team des ARD-Studio Moskaus, habt ihr das irgendwie diskutiert, ob das eine Einladung ist, die ihr annehmen solltet? Wie habt ihr darüber gesprochen? Was waren so eure Überlegungen?
Nach Belarus kannst du fahren, als deutsche Staatsbürgerin, ohne ein Visum zu benötigen. Eine andere Geschichte ist es, wenn du als Journalist hier arbeiten möchtest. Belarus ist ein Land, in dem es so gut wie keine Pressefreiheit mehr gibt. Im Ranking von Reporter ohne Grenzen stehen die ganz unten. Wenn wir die Gelegenheit haben, hierher fahren zu können, dann tun wir das. Wir wissen natürlich um die Einschränkungen. Wir reden ja auch darüber, ganz offen, und sagen, wir wissen, dass uns hier etwas vor die Nase gesetzt wird, dass wir hier etwas transportieren. Aber wie wir das bewerten, wie wir es einordnen, das ist natürlich unsere Aufgabe.
Nun hat dieses Manöver ja auch vor einem besonderen Hintergrund stattgefunden.
Die Regierung in Polen spricht von einem beispiellosen Vorgang. Über dem NATO-Land sind erstmals russische Militärdrohnen abgeschossen worden.
In Rumänien wurde eine Drohne gesichtet und von Militärmaschinen beobachtet.
In den letzten Tagen sind wir quasi zu Meldungen von russischen Drohnen über NATO-Gebiet aufgewacht. Wie interpretieren denn unsere europäischen Nachbarländer, die NATO-Länder, dieses Manöver?
Natürlich, dass kurz vor dem Manöver Drohnen fliegen nach Polen aus Russland. Und das waren ja wohl mindestens 19 Drohnen. Das hat für super Spannungen gesorgt in Polen, im Baltikum. Man kann sich schlecht vorstellen, dass das einfach ein Zufall war. Sowas ist ja vorher nicht passiert. Und wenn das wirklich vor so einem Manöver passiert, dann stellt sich schon die Frage, gibt es da einen Zusammenhang? In Polen ist man sehr nervös gewesen, hat die Grenzen geschlossen, komplett. Der Warenverkehr fließt nicht, das sorgt wiederum für ziemlichen Ärger auch in Belarus. Und dann schimpft man eben auch in Richtung NATO. Ihr eskaliert doch verbal. Wir haben doch gesagt, wir wollen euch nicht angreifen. Wir machen hier ein ganz normales Militärmanöver. Kurz gesagt, ihr überreagiert. Der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow hat sich während des Militärmanövers zur Frage geäußert, wie steht eigentlich die NATO zu Russland? Er sagt hier, und zwar in 5 Varianten, die NATO, die befindet sich im Krieg mit Russland. Die NATO befindet sich im Krieg mit Russland. Das muss man nicht beweisen, das ist offensichtlich.
War das Manöver also eine ganz klare Ansage an die NATO?
Ich glaube, ganz wichtig ist erstens, das Manöver heißt Sapad 25, der Westen. Da weiß man, in welche Richtung das geht. Und da sind die Nachbarn von Belarus eben nervös. Und zweitens, vom Vorgängermanöver vor 4 Jahren, Sapad 21, ging nicht direkt der Ukraine-Krieg aus. Aber bei diesem Manöver, da waren 200.000 russische Soldaten eingesetzt während des Manövers in Belarus. Viele sind da geblieben, viele schwere Technik auch. Und die ist dann im Februar 22 genutzt worden.
Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor.
Um über die Grenze von Belarus in die Ukraine einzudringen als Teil dieser russischen Invasion.
Geht Putin mit diesem Manöver nicht auch ein Risiko ein, indem er so öffentlich zur Schau stellt, wozu Russland militärisch noch so alles fähig ist?
Da möchte ich den Putin selbst zu Wort kommen lassen. Er hat etwas gesagt, es ist schon ein bisschen her, es war 2015 und das war, als Russland gegen Syrien sein Militär in Gang setzte. Da hat er etwas gesagt, das findet man häufiger von ihm. Vor 50 Jahren, sagt Putin hier, hat mich die Straße von Leningrad eines gelehrt. Leningrad, heute St. Petersburg, da ist er groß geworden. Wenn ein Kampf unvermeidbar ist, dann schlage als Erster zu. Also, du siehst, es kommt zu einem Konflikt. Hau zu, denk nicht nach, wehre dich sofort, fang gar nicht erst an zu verhandeln. Das ist das, was Putin 2015 gesagt hat und was wir auch im Krieg gegen die Ukraine erlebt haben und was uns heute auch zeigt. Putin ist nicht der Typ, der verhandelt, sondern der, wenn er es denn kann, in einem Konflikt durchaus auch als Erster zuschlägt. Ganz einfach, weil er dann die weitere Entwicklung bestimmt. Konkret hätte Putin ja sagen können, das mit den Drohnen zum Beispiel über Polen oder die Spannungen, die es derzeit gibt oder der Krieg, den wir führen in der Ukraine, das könnte mich ja dazu bringen, dass ich die Spannungen mit der NATO nicht weiter anheizen möchte. Ich lasse das Manöver mal ausfallen. Auch als Zeichen des guten Willens, als vertrauensbildende Maßnahme. Es klingt total verrückt und das ist auch etwas, was Putin sich letztlich gar nicht leisten kann, denn er hat sein Land ja in Richtung Krieg ausgerichtet und das würde ihm als schwächer ausgelegt werden, eben weil er sich als diesen Typen präsentiert, der weiß, in welche Richtung er das Land entwickeln will, in welche Richtung er den Krieg entwickeln will. Nein, ich lasse so ein Manöver nicht ausfallen. Ich lasse es stattfinden und ich zeige mit den Bildern, die ich veröffentliche, wir sind in der Lage, sowohl in der Ukraine den Krieg zu führen, als auch parallel mit so einem Manöver zu demonstrieren. Auch gegen die NATO sind wir weiter einsatzbereit und könnten im Fall des Falles, wenn es nötig wäre, in einen Konflikt gehen. Das ist letztlich ja auch im Krieg so immer eine Abwägung, bis zu welchem Punkt lohnt sich eine Aktion. Und hier war ganz klar, dieses Manöver, das lohnt sich zum jetzigen Zeitpunkt. Ganz offensichtlich ist Putin nach wie vor auf dem Standpunkt, mein jetziger Kurs lohnt sich mehr als Friedenssignale in Richtung Westen, in Richtung NATO auszusenden.
Wie stark oder wie schwach steht Wladimir Putin denn eigentlich aktuell da?
Das ist eine Frage, über die sich die Experten streiten. Und ich will hier gar nicht eine Position einnehmen, weil ich das gar nicht wirklich abschließend bewerten kann. Aber ich will mal die beiden Positionen nennen, weil die völlig unterschiedlich sind. Auf der einen Seite, für Putin läuft es richtig, richtig schlecht. Er hat die Kriegsziele nicht erreicht. Er wollte in wenigen Tagen die Ukraine unter Kontrolle haben. Wir haben jetzt 3,5 Jahre Krieg und das, was er erreichen wollte, die Besetzung zumindest von 4 ukrainischen Regionen, die er ja schon 22 in die eigene russische Verfassung geschrieben hat, das ist ihm bis heute nicht gelungen. Die Wirtschaft läuft nicht gut. Sanktionen wirken durchaus und wenn man eigentlich sieht, dass die NATO heute nicht irgendwie geschwächt ist, sondern sogar noch ein gestärktes Bündnis ist. Da hat er eigentlich nichts gewonnen in diesem Krieg. Sichtweise 2. Für Putin läuft es so richtig gut zurzeit. Er ist kein Millimeter kompromissbereit. Er hat schon vor über einem Jahr das ausgegeben, worauf er heute auch beharrt. Die Ukraine hat diese Gebiete abzugeben. Wenigstens Donetsk möchte er haben. Danach kann man vielleicht über Frieden verhandeln. Experten sagen, es wird 3-4 Jahre vielleicht noch dauern, bis er das militärisch geschafft hat. Aber das ist sein Verhandlungsgrund. Er ist hart, wenn es um die Forderung geht, einen Waffenstillstand einzugehen. Selbst Donald Trump ist ja gescheitert, als der ihn aufgefordert hat, komm, Waffenstillstand.
Applaus und ein herzlicher Empfang auf dem roten Teppich für den russischen Präsidenten. Das war der Auftakt des Gipfeltreffens gestern Abend in Alaska zwischen Putin und US-Präsident Trump.
Details ihrer Übereinkunft nennen beide Politiker nicht und lassen keine Fragen von Journalisten zu. Trumps Fazit, es gebe noch keinen Deal.
Hier haben wir ihn wieder, den Putin, der keine Kompromissbereitschaft erkennen lässt. Er möchte wirklich diese ukrainischen Gebiete haben. Er lässt es darauf ankommen. Er hat sich auch innenpolitisch festgelegt. Ich kann, wenn es für die Leute wirtschaftlich nicht so richtig gut läuft, immer auch damit argumentieren, der Feind ist riesig. Das sogenannte Neonazi-Regime in der Ukraine wird von der gesamten NATO, vom Westen unterstützt, von Leuten, die Russland hassen. Gegen die stehen wir. Also für Putin kann der Krieg noch fortgesetzt werden und ich vermute mal, dieser Krieg wird leider auch noch weitergehen.
Putin ist ja Ende August auch nach China gereist, zu einem großen Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, kurz SOZ.
In China ist Russlands Präsident Putin ein gern gesehener Gast. Zum Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit wurde er von Staatschef Xi herzlich begrüßt. Als drittes politisches Schwergewicht nimmt Indien an dem Treffen in China teil.
Russlands Präsident Putin kommt mit viel Zeit. 4 Tage ist er zu Gast. Es soll ein Zeichen sein, wie nahe sich beide Länder stehen, während russische Truppen in der Ukraine weiter angreifen.
Das war ein großes symbolisches Treffen. in bewusster Abgrenzung zum Westen, mit großer Militärparade danach in Peking. Wie hilft Putin diese Allianz?
Das heißt, dass durchaus aus China, abgesehen davon, dass China Öl und Gas abnimmt und die russische Kriegskasse füllt, auch all das nach Russland liefert, was der Westen nicht mehr liefert, und wenigstens auch Dual-Use-Güter, also Güter, die man militärisch nutzen kann. Das ist das eine. Aber der andere Punkt, der ist vielleicht sogar noch wichtiger für Putin, in diesem Ideologiebaukasten, den er sich so zusammengebaut hat, in seiner Weltsicht, die er verkauft, da heißt es ja, wir sind weg von dieser früheren Weltordnung auf dem Weg zu einer multipolaren Weltordnung mit vielen Machtzentren. Und da möchte er eben diese Dominanz, die Macht des Westens brechen und argumentiert, wir Russland, China, wir sind ganz neue Machtbündnisse, die Mehrheit der Weltbevölkerung vertreten. Und der Westen ist keineswegs repräsentativ für die Gesamtheit der Menschheit. Und das zeigt, und das ist der wichtige Punkt, ich, Putin, bin keineswegs isoliert. Und die Sanktionen, die kann ich letztlich auch aussitzen, weil ich so viel Unterstützung hinter mir weiß. Das sind so einige der Faktoren, die er da eingepreist hat. Und dann muss man ja auch sagen, Putin wird vom Internationalen Strafgerichtshof wegen ihm vorgeworfener Kriegsverbrechen mit Haftbefehl gesucht. Und dann wird er empfangen. Dort in Peking, allerdings muss man sagen, vorher auch in Alaska von US-Präsident Trump.
Und diese ganzen Faktoren, die du gerade genannt hast, was sagen die uns denn über eine zukünftige Gesamtstrategie Russlands?
Das ist jetzt wieder der Moment, wo wir auf den Putin zurückkommen, der sagt, wenn ein Kampf unvermeidbar ist, dann schlage als Erster zu. Ich sehe nicht, dass er tatsächlich bereit ist, derzeit von seinem Kurs abzugehen, den Krieg in der Ukraine zu beenden oder wirkliche, echte Verhandlungen, kompromissbehaftete Verhandlungen zu beginnen. Und er tut jetzt mehrere Dinge. Einerseits sagt er, okay, ich kämpfe dort weiter. Ich warne aber den Westen, insbesondere die NATO, davor, sich zu weit in diesen Krieg hineinzubegeben, die Ukraine zu sehr zu unterstützen. Er testet auch inzwischen die Grenzen aus, wie weit oder wie reaktionsfähig und wie verteidigungsbereit ist der Westen. Da ist wieder die Drohne oder die vielen Drohnen, die nach Polen geflogen sind, ein gutes Beispiel. Man nimmt da so billige Gerbera-Drohnen und schießt die los und kann dann genau anschauen, erstens, wie sieht die Flugverteidigung Polens und der NATO im Osten aus? Und zweitens, wie diskutiert die NATO denn diesen Angriff? Wird sie wirklich Polen helfen oder kann man da dieses Bündnis spalten? Und dann gibt es aber noch einen anderen Putin und der macht die Sache jetzt richtig kompliziert. Es ist ja wirklich nichts mehr einfach und schon gar nicht schwarz-weiß. Und darum bin ich auch so vorsichtig mit meinen Antworten. Wir sehen ja, dass Putin sich nicht nur eben an andere autoritäre Regime annähert, sondern auch an den US-Präsidenten Donald Trump. Und der ist ja offensichtlich nicht mehr bereit, umgehend Sanktionen zu verhängen, auch wenn das, was er von Putin fordert, den Krieg zu beenden, darauf geht Putin nicht ein. Und dennoch folgt letztlich nichts von Trump. Er kann darauf setzen, dass er irgendwie schon durchkommt. Und übrigens, wir konnten das hier in Belarus ganz gut beobachten, dass das nicht nur Putin so macht, sondern auch der Machthaber von Belarus, Lukaschenko. Der hat sich auch den USA angenäherten Sondergesandten empfangen, hat dann politische Gefangene entlassen. Im Gegenzug gab es die Aufhebung der Sanktionen gegen die belarussische Airline Belavia. Also man verhandelt da irgendwie und dieser Grundsatz, wir wollen Menschenrechte achten, wir wollen eine regelbasierte Weltordnung, wir wollen diesen Krieg in der Ukraine beenden und wir wollen gerne verhandeln, aber es muss etwas zu verhandeln geben. Es muss einen gemeinsam erarbeiteten Kompromiss geben. Auch von dir, Putin, muss etwas kommen. Das ist derzeit leider nicht zu entdecken. Also eine richtige Strategie kann ich dann nicht beschreiben, sehe aber, dass sich Putin hier weiter durchlavieren kann, weil auf der Gegenseite vielleicht auch nicht das wirklich überzeugende Konzept existiert, wie Putin zum Frieden zu treiben ist.
In dieser Woche sind russische Drohnen über NATO-Gebiet geflogen. In dieser Woche hat dieses Militärmanöver in Belarus stattgefunden. Vor diesem Hintergrund, wie weit könnte Putin denn noch gehen?
Vorausgeschickt die Einschränkung, wir im Westen haben viel besorgter auf das Manöver geschaut, als es dann nach meiner Beobachtung jedenfalls ausgefallen ist. Es war ein reduzierteres Manöver. Aber wie weit wird Putin noch gehen, ist eine Frage, die wir uns dennoch stellen sollten. Denn im vergangenen Jahr, im November war es, hat Putin eine neue Militärdoktrin zum Einsatz von Atomwaffen verabschiedet. Und die Schwelle ist deutlich gesenkt worden.
Hat der russische Präsident Putin heute eine Neufassung der Atomwaffendoktrin unterzeichnet. Sie erlaubt den Einsatz von Nuklearwaffen auch gegen einen Nicht-Atomstaat, falls dieser von Atommächten unterstützt wird.
Die Warnung auch an den Westen ist lauter geworden. Du musst keine Atommacht sein, die Russland angreift, um mit einem Atomschlag zu rechnen, sondern jedes Land, das in einem Bündnis ist, in dem ein Bündnispartner Atomraketen hat, kann, wenn es Russland oder Belarus angreift oder irgendwie aggressiv agiert, mit einer Atombombe angegriffen werden. Ich will keinen Alarmismus verbreiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin wirklich auf Atombomben setzt. Putin möchte, glaube ich, nicht in die Geschichte eingehen als der Erste, der nach Hiroshima und Nagasaki Atombomben eingesetzt hat in einem Krieg, zumal in Russland, auch in Belarus natürlich, in der Erinnerung immer noch die große Angst steckt von Tschernobyl, was Atomenergie falsch genutzte bedeuten kann. Aber Putin zeigt andererseits durchaus, er setzt auf Härte und setzt den Krieg fort. Das ist das, was er uns derzeit bietet und womit wir uns auseinandersetzen müssen.
Von diesem Militärmanöver jetzt in Belarus, bei dem du warst, was wird dir von dort am meisten in Erinnerung bleiben und ja, was leitest du daraus für dich ab?
Du fährst da auf so einem Militärgelände an irgendeinen Punkt und guckst auf eine friedliche Landschaft und plötzlich wird die in Schutt und Asche gelegt. Und in anderthalb Stunden ist da alles verwüstet, kaputt gemacht, erstürmt worden. Und kurz danach geht man dann in so ein Zelt, trinkt löslichen Kaffee, wird vom Gelände gefahren und das war's dann. Und dann sind wir aus diesem Übungsgelände rausgefahren und du kommst dann auf eine ganz normale belarussische Landstraße und denkst dir, das ist alles total unwirklich. Du fährst zurück nach Minsk und hier geht das Leben ganz normal weiter. Das hatte wirklich etwas von großer Unwirklichkeit. Das ist bei mir hängen geblieben. Und letztlich auch die Frage, warum musste dieses Manöver denn sein? Warum ist es denn nicht möglich, einen Schritt nach vorne zu gehen, vertrauensbildende Maßnahme? Und das war eigentlich das furchtbar Traurige, diese völlig unmoderne Art, sich gegenseitig zu beschießen und damit Probleme versuchen wollen zu lösen. Man sieht ja schon, dass das nicht aufgehen kann und das erkennt man auch bei so einem Manöver.
Wie hast du das denn da mit den anderen Journalistinnen und Journalisten besprochen? Ich meine, ihr wart eingeladen, du konntest dazugucken und jetzt sprechen wir ja auch in dieser Folge über dieses Manöver. Inwiefern musst du auch aufpassen, dich da nicht instrumentalisieren zu lassen?
Ja, natürlich haben wir darüber gesprochen, dass uns das vorgesetzt wird, dass es aber gar nicht anders geht. Ich denke mal, Manöver sind dann noch eine ganz besondere Situation. Hier gehst du ja auch davon aus, da setzt dir das Militär etwas vor, was das, was du sehen sollst, das wird nun bei uns nicht anders sein. Auch ein Bundeswehr- oder NATO-Manöver ist nicht etwas, wo du zufällig vorbeikommst und dann wird dir da irgendetwas präsentiert, sondern das ist schon alles genau choreografiert. Die Besonderheit hier war wirklich, einer der beiden Manöverteilnehmer, Russland, ist nicht so ein unschuldiges Land, das bei so einem Militärmanöver mitmacht, um sich gut gegen die NATO zu schützen, sondern ist ein Land, das ein anderes europäisches Land überfallen hat und den Krieg fortsetzt. Und darüber rede ich dann eben auch immer, weil ich das einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde, dass es eben auch passieren kann im schlimmsten Fall, dass von so einem Manöver dann ein größerer Konflikt ausgeht.
Vielen Dank, Frank.
Sehr gerne. Tschüss.
Frank Eichmann hat uns direkt aus Minsk, da war er noch, als wir gesprochen haben, von seinen frischen Eindrücken erzählt. Vom russisch-belarussischen Militärmanöver. Und davon, was es über Russlands Gesamtstrategie verrät. News zu Russland von Frank und seinem Team vom ARD-Studio Moskau findet ihr auf tagesschau.de. Autorin dieser Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion: Jan Stahlmann, Konrad Winkler, Marie-Noëlle Zwieler und Christine Dreier. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns morgen wieder. Wenn ihr mehr erfahren wollt über den Krieg gegen die Ukraine und wie sich Deutschland auf die Bedrohung durch Russland vorbereitet, dann hört gern mal rein in den Podcast Streitkräfte und Strategien. Jeden Dienstag und Freitag bekommt ihr ein Update zur Lage an der Front. Die Hosts sprechen mit ExpertInnen auch darüber, was gegen Drohnenangriffe hilft, welches Personal die Bundeswehr jetzt sucht und warum Deutschland beim Zivilschutz von den skandinavischen Ländern lernen kann. Der Podcast liefert ausgewogene Analysen in einer unruhigen Zeit. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und dort, wo ihr gerne Podcasts hört.